Und wir dürfen uns fokussieren auf unseren Predigttext aus 2. Mose 19 und ich lese hier die Verse 1 bis 9. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volks und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volkes dem Herrn wieder. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volks.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr, nun danken wir dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du durch dein Wort reden willst und dass du derselbe allmächtige, heilige Herr bist, der sich damals dem Mose offenbart hat. Bitte lass auch uns dich erkennen. Amen. Liebe Gemeinde, heute am Muttertag, für die einen ist Bergsteigen eine sportliche Betätigung. Für andere bedeutet es nach eigenen Aussagen ja geradezu eine mystische Erfahrung. Hat es eine geradezu religiöse Dimension. Viele sind fasziniert von dieser Kombination aus Naturerlebnis, Grenzerfahrung, Nervenkitzel, Kräftemessen. Ein Berg will ja auch bezwungen werden, wie man sagt. Als die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier im Sommer 2025, damals beim Abstieg vom Gipfel des Leila Peak in einer Höhe von etwa 5700 Metern tödlich verunglückte, das liegt etwa ein Jahr zurück, da löste dieses Unglück eine größere Resonanz aus, als Laura Dahlmeier mit den enormen Erfolgen in ihrer eigentlichen Disziplin, dem Biathlon, erfahren hatte. Sie war ja mehrfach Olympiasiegerin, Weltmeisterin. Aber dieses Unglück, das entfaltete eine ganz andere öffentliche Wirkung, zumal Dahlmeier immer sehr offen auch vom Risiko ihrer Bergleidenschaft gesprochen hatte. Ein Bergexperte des Bayerischen Rundfunks fragte wenige Tage nach ihrem Tod: Warum riskieren Bergsteiger ihr Leben? Das Bergdrama um Dahlmeier war kein Einzelfall. Immer wieder kommen Menschen beim extremen Bergsteigen ums Leben. Trotzdem zieht es einige Menschen unwiderstehlich an die schwierigsten Berge der Welt. Und ein Extrembergsteiger wie Reinhold Messmer beschreibt seine Expeditionen bisweilen wie religiöse Erlebnisse. Er sagte 2024 in Interview mit einer Wiener Kirchenzeitung, Zitat: In den Bergen treffen Natur und religiöse Dimensionen zusammen. Dabei passiert Großes, das Gleiche, das auch in einer Kathedrale passieren kann. Und der Berg, so Messmer, sei ein Symbol der schieren Unendlichkeit im Verhältnis zu uns Menschen. Heute, in der Fortsetzung unserer Predigtreihe, lesen wir von der Bergerfahrung, die alle anderen Bergerfahrungen, die vorher oder nachher gemacht wurden, weit übertrifft. Diese Bergerfahrung, von der wir lesen werden heute, stellt alle anderen in den Schatten. Sie ist dramatischer, sie ist folgenreicher, sie ist auch gefährlicher. Und wir hören jetzt den Anfang dieses Textes. Und wir werden sehen, dieser Bergsteiger ist kein erfahrener Alpinist. Er hat sich diesen Berg nicht ausgesucht, sondern er hat ihn auf ausdrücklichen Befehl hin bestiegen. 2. Mose, Kapitel 19, noch einmal der Anfang. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott, denn er rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Haus Jakob und Israeliten ist ein Sammelbegriff für das Ganze des Volkes Israel. Sie müssen wissen, es gibt eine breite wissenschaftliche Diskussion, um welchen Berg es sich hier genau handelte, ob die Region sich eher im Süden der Sinai-Insel befindet oder auf der östlichen Seite des Golf von Suez, nahe dem Roten Meer. Also östlich käme der Mount Sin Bishr in Frage. Die Befürworter der Südthese denken an den Gebel Musa, andere an den Gebel Safsafah, beide nahe der Er-Rabbah-Ebene. Also es gibt da eine muntere Diskussion, aber das machen die Quellen unzweideutig klar. Der fragliche Berg ist kein Fantasieberg, er ist kein Märchenwald, sondern er ist so real, wenn auch nicht so hoch, wie der Mount Everest. Und das ist wichtig. Eine wissenschaftlich solide Gegenüberstellung dieser verschiedenen Theorien bietet der in Ägypten geborene Archäologe James K. Hoffmeyer. Er hat das zuletzt veröffentlicht, vorher auch schon einige Publikationen bei Oxford University Press 2011. Und der Titel lautet: Altes Israel am Sinai, die Evidenz für die Echtheit der Wüstentradition. Ancient Israel in Sinai, the evidence for the authenticity of the wilderness tradition. Das ist also eine solide wissenschaftliche Debatte, die da geführt wird. Wichtig, es gibt diesen Berg. Er ist real. Das ist wirklich geschehen. Wir kennen vielleicht auch noch die Bezeichnung Berg Horeb, die es uns vertraut, auch aus Kapitel 3 in 2. Mose. Mose aber hütete die Schafe, Jethros trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb, aber Horeb bezeichnet eher die gesamte Region, dieses große Massiv, als einen einzigen Berg. Und dann gibt es noch eine weitere Bezeichnung für diesen Berg und die trifft es am besten, der Berg Gottes. Und das ist entscheidend. Und darum lautet das Thema dieser Predigt heute auch: Der Gott vom Gipfel. Der Gott vom Gipfel. Mose begegnet, als er dort zu diesem Berg kommt, eben nicht einem symbolischen Gipfelkreuz, sondern er begegnet einer realen Person. Und darum, liebe Leute, bieten diese handfesten Quellen, die wir in der Bibel haben, eine Zuflucht für jeden, der an Gottes Existenz zweifelt. Einen geschichtlichen Anker. Verstehen Sie, sollten Sie zweifeln, ob man überhaupt mit der Existenz Gottes rechnen könne, dann kommen Sie hierher. Hier hat Gott sich massiv gezeigt. Das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Hier ist der Schöpfer deutlicher als je zuvor in seine Welt eingebrochen. Hier dürfen wir wissen, unser Gott ist nicht eine menschliche Vorstellung, sondern er ist dieser Gott vom Gipfel. Helmut Frey schreibt in seinem Kommentar zum 2. Buch Mose über diesen Sinai Folgendes. Er sagt, die Sinai-Offenbarung ist der Eckpfeiler, gegen den alte und moderne, antichristliche und christlich getarnte Religionsbestrebungen Sturm laufen. Diese Stelle ist die Stelle, an der der Weg des biblischen Glaubens an den heiligen, persönlichen Gott sich scheidet von jeglichem, wie immer gearteten Gottesglauben menschlicher Herkunft. Seien es alte, heidnische oder moderne, humane Religionsbildung. Sei es materialistischer Glaube an Stoff, Kraft und Naturgesetze oder pantheistischer Glaube an Allwillen. Sei es rationalistischer Glaube an Vernunft, sei es völkischer Glaube an das Blut oder internationaler Glaube an die Menschheit. Hier am Sinai scheidet sich der Weg des biblischen Glaubens an den heiligen, persönlichen Gott von jeglichem, wie immer gearteten Gottesglauben menschlicher Herkunft. Hier begegnen wir dem realen, wirklichen Gott. Und das macht es so faszinierend. Was Mose hier erlebt, das lässt sich nochmal kategorial, also ganz grundsätzlich, auch von anderen ja, nennen Sie es Gotteserfahrung, unterscheiden, die Menschen an einem Berg möglicherweise gemacht haben. Inzwischen ist ja diese Geschichte von Steve Kröger ziemlich verbreitet, der seine Lebenswende mit einem Bergerlebnis verbindet. Er ist vom Beruf Coach und Personal Trainer. Er schreibt, 2007 beschloss ich, die höchsten Gipfel aller 7 Kontinente zu besteigen. Die 7 sogenannten Summits, ein Projekt, das 7 Jahre lang mein Leben bestimmte. Und dann beginnt er 2007 in Afrika beim Kilimandscharo, 5800 Meter. Dann der Elbrus, 5642. Dann geht es weiter in Südamerika 2010 mit dem Aconcagua, 6900 Meter und so weiter und weiter bis 2014. Und dann bleibt nur noch, Sie ahnen es, der Mount Everest, 8848 Meter. Und er schreibt dann beim Schlussspurt, dem Aufstieg zum Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt, ereignete sich dann etwas, das meine Perspektive auf das Leben und auf mich selbst noch einmal verändert hat. Seither befinde ich mich am Berg wie im Alltag, nicht nur in enger Verbindung mit der Natur und mit anderen Menschen, sondern auch in einer Seilschaft mit Gott. Kröger steht im Basislager des Everest, vor ihm der Khumbu-Eisbruch, eine Passage aus Eistürmen und Gletscherspalten. Und während er da steht und auf den Fortgang der Expedition wartet, hört er plötzlich eine klare innere Stimme. Dreh um, diesmal ist es zu gefährlich. Schweren Herzens bricht er tatsächlich die Expedition ab. 2 Tage später fegt eine Lawine über genau diese Stelle hinweg. 16 Bergsteiger sterben. Es ist die schwerste Katastrophe in der Geschichte des Mount Everest, sagt er. Wäre er weitergegangen, wäre er vermutlich ebenfalls unter den Opfern gewesen. Damals nennt er es Intuition, heute sagt er, das war Gott. Steve Kröger wendet sich der Bibel zu, er fängt an, weiter nach Gott zu fragen. Aus seiner Homepage ist leider nicht zu entnehmen, wie weit ihn diese Suche bisher geführt hat. Auf seiner Homepage also findet man keinen Hinweis auf Jesus Christus, der ja von sich gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater als allein durch mich. Es genügt ja nicht, sich selbst zu finden, irgendwie in Verbindung mit Gott, wenn man nicht zu Jesus findet. Vielleicht. Ich vermag das nicht zu beurteilen, ist Kröger noch nicht am Ziel angekommen. Aber ich erzähle seine Geschichte hier, warum? Um durch den Kontrast deutlich zu machen, was Mose auf dem Berg nicht erlebt hatte. Mose hat nicht eine innere Stimme gehört. Mose hat nicht eine versteckte Botschaft vernommen, von der ihm dann im Nachhinein allmählich klar wurde, das war wohl Gott, der da zu mir gesprochen hat. Nein. Mose erfährt auf dem Berg etwas völlig anderes als Steve Kröger. Eine reale Begegnung mit einer realen Person, die ihm keinen Interpretationsspielraum übrig ließ. Und was wir hier in den Händen halten, wenn wir die Bibel aufschlagen bei 2. Mose 19, das ist nicht Moses Deutung einer inneren Erleuchtung, sondern das ist ein historisches Dokument, in dem Mose aufzeichnet, was ihm ein übermächtiger Gott vorgegeben hat, der Gott vom Gipfel. Und deshalb können wir diese Verse heute Morgen nur mit größtem Respekt studieren, so wie ich sie die Woche über mit größter Ehrfurcht studiert habe, wie es dann in dem Lied heißt, das wir gleich nach der Predigt singen werden, Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Und das Erste, was wir lernen, der Gott vom Gipfel hat laut geredet. Das ist das Erste. Der Gott vom Gipfel hat laut geredet. Sehen Sie hin, 3-mal wird Mose in diesem Kapitel zu Gott hinaufgehen. Er wird hinaufgehen, jeweils um eine Sprachnachricht von Gott zu empfangen, beziehungsweise die Reaktion des Volkes dann zu Gott zurückzubringen. In Vers 3 geht es los, Kapitel 19, Vers 3, dann in Vers 8, dann in Vers 20. Nochmal Vers 3. Der Herr, Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen, zu dem Haus Jakob. So, und Gott redet dann zu ihm und darum weiß Mose genau, was er weiterzugeben hat. Das wird dann ab Vers 4 weiter entfaltet. Und Mose nimmt das mit, was Gott ihm sagt. Und dann lesen wir in Vers 7, und Mose kam und berief die Ältesten, als er vom Berg runterkam, und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte diese Worte des Volkes dem Herrn wieder. Er geht also wieder rauf. Und schauen Sie hin, die Worte, die Mose vom Volk zu Gott bringt, sind genauso normale Worte wie jene Worte, die Gott an das Volk gerichtet hatte. Normale Worte. Gott hat laut geredet, der Gott vom Gipfel. Und dann folgt der zweite Aufstieg, Vers 9. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes, nämlich, dass sie gesagt hatten: Wir wollen alles tun. Und Vers 10, der Herr sprach zu Mose: Geh hin zum Volk und heilige sie heute. Der Gott vom Gipfel hat laut geredet. Und dann Vers 21. Hören wir wieder, wie er redet, Vers 21, da sprach der Herr zu ihm: Steige hinauf und beschwöre das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen, und viele von ihnen fallen. Und dann wieder in Vers 24, und der Herr sprach zu ihm: Geh hin und steig und komm wieder herauf, du und Aaron mit dir, aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen. Also nicht durchbrechen durch die Sperre, die es dann geben wird um diesen Berg, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit er sie nicht zerschmettere. Gott redet deutlich, Gott redet laut. Und dann kommt es nach diesen Vorbereitungen zu dem großen Moment, wo Gott dann seine 10 Gebote dem ganzen Volk durch Reden offenbart. Vers Kapitel 20, Vers 1, und Gott redete alle diese Worte. Und danach wird er das dem Mose nochmal schriftlich geben, aber hier redet er zunächst mündlich. Und dann noch etwas, begleitet es dieses laute, deutliche Reden Gottes, Vers 16, durch einen überaus gewaltigen Schall von Posaunen. Vers 19, nochmal: Der Posaunenschall steigerte sich anschwellend zu außerordentlicher Gewalt. Diese Instrumente sind feierlich und sie machen deutlich, hier passiert Außerordentliches, hier passiert Erschreckendes. Dem kann man nicht einfach gelassen mit den Händen in den Hosentaschen begegnen. Hier kommt etwas Mächtiges auf uns zu, an dem wir nicht vorbeihören können. Helmut Frey überschreibt dieses 9. Kapitel mit der Überschrift: Die Schrecklichkeit der verhüllten Majestät Gottes. Wenn Gott zu uns redet, ihr Lieben, dann ist das kein gemütlicher Austausch im Bistro, den wir mit übereinander geschlagenen Beinen mal so zur Kenntnis nehmen. Der Gott vom Gipfel hat laut geredet. Und das Volk spürt etwas von dieser beängstigenden Majestät, und es hat Furcht, dem nicht standhalten zu können. Und nachdem Gott diese 10 Gebote in Kapitel 20 vom Berg laut offenbart hat, heißt es dann in Kapitel 20, Vers 18, und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauschen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose: Rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, denn wir könnten sonst sterben. Der Gott vom Gipfel hat laut geredet. Und das Volk spürt etwas von dieser Majestät. Und wissen Sie, deren Problem ist nicht, dass Gott zu undeutlich geredet hätte. Deren Problem ist nicht, dass man seine Existenz nicht ganz sicher sein könne, gibt es ihn nun oder gibt es ihn nicht. Nein, das Problem für die Israeliten ist genau das Gegenteil. Gott ist zu präsent. Gott ist zu klar. Mark Twain hat gesagt: Ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen der Bibel, die ich sehr gut verstehe. Das ist unser Problem. Nicht, dass Gott zu undeutlich wäre, sondern dass er zu deutlich ist. Und das hier ist das Erste, wohinter auch wir nicht mehr zurückkommen. Der Gott vom Gipfel hat laut geredet. Und darum gibt es keine Unklarheiten. Es gibt nichts Kleingedrucktes. Und darum steht auch dem nichts mehr entgegen, was Gott dann in unserem Kapitel 19, Vers 5 sagt: Wenn ihr nun meiner Stimme gehorchen werdet und meinen Bund halten werdet. Ja, was denn sonst? Das ist immer die Konsequenz, wenn Gott redet, wenn Gott sich klar artikuliert, dann wissen wir, was er von uns will. Und dann haben wir keine Ausrede mehr, uns diesem Anspruch zu verweigern. So mit der Begründung: Naja, wir wissen ja nicht genau, was du willst. Wie Kinder das manchmal gemacht haben. Was hast du gesagt? Ja. Wir wissen es genau. Und schauen Sie, das ist ein treibendes Motiv hinter aller Bibelkritik, auch wenn die sich noch so pseudowissenschaftlich tarnt. Es ist der Versuch, Gottes Eindeutigkeit zu zerstören. Es ist der Versuch, sich die biblische Klarheit vom Leibe zu halten. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer Lebensrechtlerin aus Sachsen. Sie bereiten den Schweigemarsch für das Leben vor in Annaberg am Samstag, dem 30.05. 14.30 Uhr geht das da los. Vielleicht hört das ja einer, der dann dabei sein will. Ich werde dort eine Rede halten am 30.05. Schweigemarsch für das Leben. Und sie erzählte mir in dem Gespräch von einer Unterredung, die sie vor einiger Zeit mit einem evangelischen Bischof hatten. Sie hatten diesen evangelischen Bischof völlig zu Recht auf Psalm 139 hingewiesen, wo Gott deutlich macht, dass auch das Kind im Mutterleib ein vollgültiges Kind ist. Psalm 139, Vers 13, du hast meine Nieren bereitet, du hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Vers 16, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Und sie haben diesen Vers dem evangelischen Bischof genannt und gesagt, da sieht man es doch, dass das Kind im Mutterleib auch von Gott geschützt wird. Und was war seine Ausrede? Das ist ja nur die persönliche Überzeugung des Psalmisten. Aber das ist nicht Gottes Wort, das ist nicht Gottes Aussage. Und darum muss sich die Kirche nicht massiv gegen Abtreibung positionieren. Verstehen Sie, so funktioniert Bibelkritik. Eindeutigste Aussagen Gottes werden völlig unseriös in Zweifel gezogen, um durch die Hintertür dann der Verantwortung zu entkommen, Position beziehen zu müssen. Aber der Gott vom Gipfel hat laut geredet. Und jetzt sind wir in der Situation, darauf reagieren zu müssen. Und Gott hat nicht nur mit Worten geredet, sondern Gott ist mit Taten in Vorlage gegangen. Die gesamten 18 Kapitel bis hierher entfalten vor uns ein Panorama der Taten, die Gott getan hat, um seine Macht und Güte für sein Volk zu beweisen. Und das sagt Gott dann auch hier bei uns in Vers 4, 19 Vers 4. Ich habe euch, ihr habt ja gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Der mächtige Schutz durch jemanden, der viel stärker ist als ich selbst. Ich habe euch getragen, sagt Gott, auf Adlersflügeln und ich habe euch zu mir gebracht und ich habe euch das bewiesen und wir können es nachlesen in diesen ersten 18 Kapiteln. Und dann sagt Gott weiter, ich habe meinen Bund gemacht, Vers 5. Da sagt Gott, meinen Bund, werdet ihr nun meinen Bund halten? Ich habe den verbindlich gegründet, diese Gemeinschaft. Ich habe euch da mit reingenommen, es ist mein Bund. Also das Volk Israel muss sich diese besondere Position nicht erst erarbeiten, nicht erst verdienen. Sie finden sich bereits in diesem Bund wieder. Und wie dieser Bund dann in den Einzelheiten gelebt werden kann, das werden wir erst in den nächsten Kapiteln erfahren. Auch Israel wird es erst in den nächsten Kapiteln erfahren. Aber hier in Kapitel 19 geht es zunächst um diese grundsätzliche Bereitschaft jedes Einzelnen, sich gern auf diesen Bund einzulassen. Gehorsam auf meine Stimme hören, sagt Gott in Vers 5. Sich dankbar an diesem Dabeisein in Gottes Familie zu erfreuen, ein ganzes Ja dazu zu sagen, noch bevor die Einzelheiten der Gebote von Gott entfaltet werden. Wenn jemand sich bekehrt zu Jesus, kennt er ja auch noch nicht die ganze Bibel. Aber er weiß, Jesus hat mich gerettet. Ich brauche von ihm Vergebung meiner Sünden. Er hat einen Plan für mein Leben. Er sagt mir in seinem Wort, was richtig und was falsch ist. Und ich will ihm jetzt gehorsam sein. Und ich gebe ihm eine Blanko-Unterschrift. Auch wenn ich noch nicht alle Einzelheiten der Bibel bis ins Letzte kenne. Ich gebe ihm eine Blanko-Unterschrift, dass ich ihm folgen und gehorchen will. Und das ist es, was die Ältesten hier in Vers 8 gemacht haben. Und das ist eine heftige Zäsur, ein heftiger Einschnitt. Helmut Frey sagt, es ist ein grundsätzliches Ja des Volkes. Ein Ja, passen Sie auf, zum Verlust von Selbstständigkeit und Eigenexistenz. Das ist es. Es ist ein Ja zum Verlust von Selbstständigkeit und Eigenexistenz. Sie sagen, wir legen unser Leben in deine Hand. Wir beugen uns unter dein Wort. Wir wollen alles daran setzen, dir zu folgen. Und in allen kritischen Fragen wissen, was von dir her die Wahrheit ist, weil nur das die wirkliche Wahrheit ist. Und alles Volk, Vers 8, antwortete einmütig, alles, was Jahwe geredet hat, wollen wir tun. Und diese Klarheit der Verhältnisse ist nur möglich, weil Gott vom Gipfel laut geredet hat. Vielleicht sagen Sie ja, naja, wäre ich damals dabei gewesen, dann wäre ich auch dazu bereit. Und wenn Sie das sagen sollten, dann antworte ich Ihnen, dass Sie so aus dieser Nummer nicht rauskommen. Denn der Gott vom Gipfel hat ja nicht nur damals geredet. Der Gott vom Gipfel hat uns ja davon schriftliche Dokumente gegeben. Und mehr noch, der Gott vom Gipfel ist 1500 Jahre später in die Niederungen unserer normalen Welt hinabgestiegen und hat hier weitergeredet, wie wir im Neuen Testament sehen. Und der Hebräerbrief sagt das ja, Hebräer 1, nachdem Gott vor Zeiten vielfach auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, und zu diesen Propheten gehört auch Mose, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch Jesus. Und dadurch können wir, die nicht nur das Alte, sondern auch noch das Neue Testament dazu haben, können wir Gottes Stimme nicht undeutlicher, sondern wir können sie noch deutlicher hören, noch lauter, wenn Sie so wollen. Denn in Jesus hat Gott uns sein eigenes Gesicht sogar gezeigt. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und deshalb weißt du, was Gott von dir will. Wenn du es wissen willst, du weißt es, du kannst es wissen. Der Gott vom Gipfel hat laut geredet und dabei hat er viel versprochen. Das ist das Zweite, was wir hier sehen. Der Gott vom Gipfel hat viel versprochen. Und jetzt schauen Sie, was er versprochen hat. Und das wird eigentlich sehr gut zusammengefasst in den Versen 5b bis 6. Was hat er Israel versprochen? Er hat gesagt, werdet ihr meinen Bund halten, sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Drei Dinge sind das. Einmal mein Eigentum, sagt Gott, diese privilegierte, besonders bevorzugte Stellung. Gott sagt, die ganze Erde gehört mir. Aber ihr sollt mein besonderer Schatz sein. Man kann das auch übersetzen, ihr sollt mein Sondergut sein, mein Eigentum. Ihr sollt besonders nah an meinem Herzen sein, sagt Gott. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, wird es später bei Jesaja heißen. Ihr seid exklusiv mein Eigentum, sagt Gott. Und weil das so ist, haben alle anderen potenziellen Herren ihre Machtansprüche an euch verloren und verwirkt. Sie haben sie nicht mehr. Und der Pharao hat das schmerzlich lernen müssen, dass Gott ihm seine Sklaven entrissen hat. Denn Gott sagt, ihr seid mein Eigentum. Und dann das Nächste. Wegen dieser privilegierten Stellung habt ihr, sagt Gott, einen exklusiven Zugang zu mir, der jederzeit offen ist. Ihr seid nämlich nicht nur mein Eigentum, sondern ihr seid ein Königreich von Priestern. Zu dem Zeitpunkt war ja das aaronitische Priestertum noch nicht eingeführt. Das sollte ja erst einige Tage oder für uns einige Kapitel später erfolgen. Aber das Grundprinzip war klar. Diese Priester dienen dem König. Priester haben immer einen freien Zugang. Priester brauchen keinen Mittler. Priester dürfen direkt kommen. Und die Reformation hat dieses Vorrecht später das Priestertum aller Gläubigen genannt. Klar, die klassische Priesterschaft des Tempels und zunächst der Stiftshütte, die würde aus dem Stamm Levis kommen, dieses klassische Priesteramt, einem der 12 Söhne Jakobs. Aber den persönlichen Zutritt zu Jahwe, dieses geistliche Priestertum, das eröffnet der Herr allen Gliedern, schon seiner alttestamentlichen Gemeinde, die er in seine Nähe ruft. Und Sie müssen wissen, für einen heidnischen König war genau das Gegenteil typisch. Ein heidnischer König schottete sich ab, auch von seinen Mitarbeitern, sogar teilweise von seiner Ehefrau. Das haben wir ja letztens gesehen bei der persischen Königin Esther, die nicht jederzeit zum König kommen konnte. Und als sie es dann doch wagte, weil es dringend war, um ihr Volk zu schützen, da war das für sie ein lebensgefährliches Risiko. Und dann hat der König ja, wir sahen das, ihr das Zepter entgegengestreckt, zum Zeichen dafür, du bist willkommen. Und sie hat sozusagen die Spitze des Zepters ergriffen. Und das steht uns bei dem heiligen Gott jederzeit offen. Israel kann jederzeit den Thron Gottes aufsuchen. Israel kann jederzeit mit Gottes ausgestrecktem Zepter rechnen und es mit der Hand des Gebets ergreifen. Und dann das dritte Versprechen, was noch folgt. Gott sagt, ihr seid mein Eigentum, ihr seid ein Königreich von Priestern. Und dann dieses dritte, was hier noch steht, ihr seid ein heiliges Volk, ihr seid ein abgesondertes Volk. Ihr seid ein Volk, das von allen anderen unterschieden ist, das erkennbar anders ist als alle Völker. Wodurch? Wodurch soll Israel anders sein? Sie sollen dadurch anders sein, dass sie dem immer ähnlicher werden, der sie erwählt hat. Das ist das Ziel der Gebote, die Gott ihnen dann später gibt, dass sie ihm immer ähnlicher werden in ihrem ganzen Lebensvollzug. Ich will euch annehmen und ich will euer Gott sein, sagt er. Das heißt, der Bund, in den Gott sein Volk hineinzieht, der soll immer mehr auf sie abfärben. Der soll ihr Wesen bestimmen. In 3. Mose 19, Vers 2 wird Gott dann sagen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir sollen Gott ähnlicher werden. So wie Eltern sich freuen, wenn die Kinder dann heranwachsen und sie an bestimmten Punkten merken, Mensch, die sind mir ähnlich. Der hat an der und der Stelle meine Begabung oder mein Interesse. Sie sind dadurch kein Abziehbild, aber sie sind mir ähnlich auf gewisse Weise. Und so will Gott sich an uns freuen, dass wir ihm ähnlicher werden. An Israel freuen, dass es ihm ähnlicher werden sollte. Nur Gott an sich ist heilig. Nur Gott ist für sich selbst heilig und vollkommen. Aber wissen Sie, was Gott macht? Mit dem, der zu Gott gehört, den zieht Gott in seinen heiligen Orbit, wenn ich das so sagen darf, mit hinein und macht ihn heilig. Da wirkt so etwas wie eine himmlische Himmelsanziehungskraft. Also wenn wir an die Erdanziehungskraft denken, mit der diese Erde sozusagen alle Körper in Richtung ihres Mittelpunktes zieht. Gravitationskraft. So gibt es bei Gott eine heilige Himmelsanziehungskraft, die den, der zu ihm gehört, immer mehr zu Gott hinzieht. Das ist die Idee und das praktische Mittel, mit dem Gott seine Leute erzieht, das sind die Gebote, die Ordnungen, die er ihnen dann Kapitel für Kapitel vorstellen wird. Darum geht's. Ihr sollt heilig sein, ihr sollt mir ähnlicher werden, sagt Gott. Und wozu soll das dienen? Es soll dazu dienen, dass sein Volk ihn vor der Welt bezeugt. Dass die Heiden angereizt werden, nach diesem Gott zu fragen. Also Israels öffentliches Zeugnis hat eine missionarische Bestimmung. Gott hat viel versprochen, als er sich vom Gipfel herab seinem Volk zuwandte. Und schauen Sie, auf der Basis dieser Zusage gibt Gott seinen Leuten dann auch eine echte Verantwortung. Und die Verantwortung hängt in Vers 5 an dem Wörtchen wenn. Da sagt er, wenn ihr nun meiner Stimme gehorchen wollt, dann wird euch das alles gegeben. Dann werdet ihr das alles erfahren. Und ihr werdet mich dadurch ehren und die Welt missionieren. Verstehen Sie, Gott hat den Bund allein aus sich heraus gestiftet. Aber zum Segen wird er dem Einzelnen nur, wenn dieser Einzelne in Gottes Hand einschlägt. So wie es Mose dann in 5. Mose 32 im Rückblick nochmal sagen wird, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Was befehlen wir unseren Kindern? Und weiter sagt er, denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Es ist euer Leben. Und was Gott hier, und das ist so faszinierend zu sehen, was Gott hier seinem alttestamentlichen Volk verspricht, das hat er im Neuen Testament für die Gemeinde Jesu, also für uns, fast nochmal wörtlich wiederholt. Und wir haben das gehört in der Lesung, 1. Petrus 2. Und in 1. Petrus 2, Vers 9, ich lese das nochmal vor, nur den Vers 9, da finden wir all diese drei Versprechen wieder. Mein Eigentum, Königreich von Priestern und abgesondertes Volk. Und jetzt gerichtet an die Gemeinde Jesu, an uns. Petrus schreibt dort, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Also nochmal genau das Gleiche, ihr seid Jesu Eigentum. Wir sind ein Volk des Eigentums, wir sind privilegiert, wir sind herauserwählt aus dieser Welt. Gott hat seine Vaterhand auf uns gelegt. Gott hat uns vollgültig adoptiert um Jesu willen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du sein Eigentum. Und auch das Zweite gilt für uns, sagt Petrus, königliche Priesterschaft. Wir dienen, wenn wir Christen sind, im Reich des Königs. Wir haben jederzeit Zugang zu Gottes heiliger Gegenwart, Priestertum aller Gläubigen. Und lassen Sie mich das hier noch sagen, ähnlich wie im Alten Testament, ist es auch im Neuen Testament, dieses Priestertum aller Gläubigen steht nicht im Gegensatz dazu, dass Gott für das praktische Zusammenleben auf dieser Erde noch bestimmte Ordnung und Leitungsaufgaben bestimmt hat. Im Alten Testament waren das unter anderem die Priester. Im Neuen Testament sind es die Ältesten und Hirten. Und die haben die Aufgabe, alle anderen Mitgläubigen darin zu fördern und zu ermutigen, ihrem König Jesus Christus treu zu dienen, zu dem wir alle einen unmittelbaren Zugang haben dürfen. Keiner muss erst seinen Pastor oder seinen Ältesten fragen und mit ins Boot holen, um mit Jesus sprechen zu können. Eigentum, königliche Priesterschaft. Und auch das dritte Versprechen nimmt Petrus noch auf und bezieht es auf die Gemeinde. Auch die Gemeinde ist ein heiliges Volk. Auch wir sind unterschieden von der übrigen Welt. Wodurch? Dadurch, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und Petrus nimmt dann diesen gleichen Vers, 3. Mose 19, Vers 2, auf und spricht ihn den Christen zu. 1. Petrus 1, Vers 16. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Verstehen Sie? Das ist 1:1 an dieser Stelle. Und auch hier gilt, alles, was Gott uns in seiner Gnade verspricht, das sollen wir als Christen nicht egoistisch nur für uns verbrauchen, sondern wir sollen es einsetzen, genauso wie es Israels Auftrag war. Wir sollen es einsetzen, wozu? Zum missionarischen Dienst gegenüber der Welt. Das sagt Petrus wörtlich in Vers 9, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch zu seinem Licht berufen hat. Dafür seid ihr erwählt und ausersehen von Gott. Dafür habt ihr dieses Privileg gekriegt. Und in Vers 12 sagt er das nochmal, 1. Petrus 2, Vers 12, damit die Heiden eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Die Heiden sollen euer anderes Leben sehen. Und das soll sie dazu bringen, zu fragen, warum ist das so? Woher habt ihr das? Wem folgt ihr? Oh, von diesem Gott, den will ich auch kennenlernen. Und dann finden sie ihn, wenn Gott Gnade gibt. Und sie finden zum Glauben an Jesus. Und sie werden ihn preisen am Tag der Heimsuchung, am Tag des Gerichts. Und der Ansatzpunkt war, dass sie euer Leben gesehen haben. Dazu soll es dienen. Der Gott des Gipfels hat viel versprochen. Und jetzt bitte ich Sie, eines zu verstehen. Diese Versprechen, ihr seid mein Eigentum, ihr seid eine königliche Priesterschaft, ihr seid ein heiliges Volk. Diese Versprechen sind der weite Horizont, den Gott vor seinem Volk und vor uns ausbreitet, noch bevor er ihnen dann ab Kapitel 20 bis Kapitel 40 die einzelnen Gebote und Bestimmungen gibt. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Noch bevor die Einzelheiten kommen, die Ausführungsbestimmungen, wenn Sie so wollen, gibt Gott erstmal diesen großen Horizont und sagt, dazu soll es dienen. Ihr seid mein Eigentum, ihr seid königliche Priester, ihr seid ein herausgehobenes, auserwähltes Volk, um mir zu dienen und die Menschen zu mir zu rufen. Und darum will ich euch immer stärker so prägen, dass ihr mir ähnlicher werdet. Und dafür bekommt ihr meine Gebote. Verstehen Sie, es steht alles unter dieser herzerwärmenden Verheißung. Es steht alles unter dieser Würde. Es steht alles unter dieser ehrenvollen Bestimmung von Kapitel 19. Das ist die strahlende Freiheit, in der uns Gottes Gebote stärken wollen. Ein strahlendes Bekenntnis. Und auch die Ältesten Israels damals in der Wüste beantworten das Wenn von Vers 5 mit einem spontanen Ja in Vers 8. Ja, sie sagen, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Aber Gott kennt auch ihre Herzen. Gott kennt auch ihren Wankelmut. Werden wir ja noch sehen. Und er will sie davor schützen, unvorbereitet in diese Aufgabe hineinzulaufen, die sie überfordern wird. Und darum, und das müssen wir zum Schluss noch sehen, darum nennt Gott dem Mose jetzt einige Vorsichtsmaßnahmen, einige Vorbereitungsmaßnahmen, die Israel treffen muss, um nicht unvorbereitet und ungeschützt in die bevorstehende Begegnung mit Gott blind hineinzulaufen. Das wird nicht leicht und nicht locker werden. Und Deswegen gibt er ihnen dann auch noch die Verse 9 und folgende. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube, dieses Volk. Und Mose verkündet dem Herrn die Worte des Volkes, dass sie gesagt haben, ja, wir sind dabei. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen. Und bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. Und dann wird er ihnen die Gebote sagen. Und zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen, hütet euch auf den Berg zu steigen oder seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden. Er sei Tier oder Mensch, sie sollen nicht leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn lange tönen wird, erst dann soll man auf den Berg steigen. Und Mose stieg vom Berge zum Volk herab und heiligte sie und sie wuschen ihre Kleider und er sprach zu ihnen, seid bereit für den dritten Tag und keiner rühre bis dahin eine Frau an. Das ist das Dritte, was wir über diesen Gott vom Gipfel wissen müssen. Wir sahen, er hat laut geredet, völlig klar, was er will. Er hat viel versprochen. Eine große Freiheit, eine große Würde in Bindung an ihn. Und das Dritte, der Gott vom Gipfel ist gefährlich nah. Der Gott vom Gipfel ist gefährlich nah. Und darum ist es gefährlich, einfach sorglos davon auszugehen, dass uns nichts geschehen kann, wenn wir so, wie wir sind, ihm zu nahe kommen. Gott hat das dem Mose gegenüber ja angekündigt in Vers 9. Er hat gesagt, ich werde kommen und euch die Gebote sagen. Sie werden mich jetzt direkt hören, Mose. Aber pass auf, sorge dafür, dass sie präpariert sind, sagt Gott. Vers 10, heilige sie. Was heißt das? Das heißt, hilf ihnen, rauszukommen aus ihrem gedankenlosen Trott. Sich ganz Gott zuzuwenden. Hilf ihnen, sich ganz Gott zuzuwenden. Und dazu gibt ihnen Mose 3 praktische Hilfen. Kann man richtig zugucken. Die erste praktische Hilfe in Vers 10, heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen. Sie sollen ihre Kleider waschen, um sie am dritten Tage anzuziehen. Warum das? Kleidung kann etwas davon ausdrücken, was uns wichtig ist. Kleidung kann etwas davon zeigen, wie wir uns verstehen. Stellen Sie sich vor, wir halten eine Hochzeitskutsche an und da sitzt unter anderem eine Frau drin mit einem weißen Kleid und wir fragen diese Frau, warum tragen Sie ein weißes Kleid? Was wird die Antwort der Frau sein? Weil ich eine Braut bin. Darum trage ich ein weißes Kleid, ganz klar. Warum sollen wir unsere Kleider waschen? Genau. Weil wir gern ein reines Herz haben wollen. Weil wir gern Gott gefallen wollen. Und nun müssen die bis zum dritten Tag ihre Kleider waschen und denken die ganze Zeit darüber nach, wie sie vor Gott dastehen, dass sie Reinigung brauchen. Sie sollen ihre Kleider waschen. Sie haben eine Chance nachzudenken über Gottes erhabene Vollkommenheit und über ihre befleckte eigene Situation. Und dann die zweite Maßnahme. Schauen Sie Vers 12 und Vers 13. Zieh eine Grenze um das Volk und sprich zu ihnen, hütet euch auf den Berg zu steigen oder auch nur seinen Fuß anzurühren, denn wer den Berg anrührt, der soll des Todes sterben. So ernst ist das. Keine Hand soll ihn anrühren, sondern er soll gesteinigt oder erschossen werden. Er sei Mensch oder Tier, sie sollen nicht leben bleiben. Wenn aber das Widderhorn, erst dann, wenn es lange tönen wird, dann soll man auf den Berg steigen. Jetzt überlegen Sie mal die Eltern. Wenn die Kinder da rumgewuselt sind bei ihrem Spiel, was werden die Eltern aufgepasst haben, dass die Kinder dem Berg nicht so nahe kamen? Und in all dem mussten sie immer wieder darüber nachdenken, was das bedeutet. Dieser heilige Gott, oder denken Sie an die Hirten, wie die auf ihre Schafe aufgepasst haben werden, dass die ja nicht zufällig zu nah an diesem Berg rankommen, weil sie dann nämlich diese Tiere verlieren würden. Sie sollen auf keinen Fall den Berg berühren. Und dann diese dritte praktische Vorsichtsmaßnahme, die den Ehemännern gilt, naht euch nicht zum Weibe. Das ist keineswegs so, dass damit Sexualität in der Ehe als Sünde qualifiziert wird. Im Gegenteil. Damit sagt Gott ihnen, Leute, ihr braucht jetzt in Vorbereitung auf diese Begegnung mit mir eure gesamte ungeteilte Konzentration. Ihr braucht eure gesamten geistigen Energien, euch vorzubereiten auf die besondere Begegnung mit Gott. Und deswegen sollt ihr in diesen Tagen bis dahin euch nicht mal von dieser gottgegebenen Schöpfungsgabe davon ablenken lassen. Das hat Paulus dann später ganz ähnlich geschrieben in 1. Korinther 7, Vers 5. Da sagt er den Eheleuten, entziehe sich nicht eins dem anderen. Also entzieht euch nicht der vollen ehelichen Gemeinschaft, sagt Paulus. Höchstens eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Genau das ist hier gemeint. Er sagt, enthaltet euch in diesen wenigen Tagen bis dahin, damit ihr mit voller Konzentration und Hingabe euch einstellen könnt auf diese Begegnung mit Gott. Ihr könnt da nicht unvorbereitet reinlaufen. Und dann ist der große Tag da. Vers 16. Und als nun der dritte Tag kam und es Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke auf dem Berge und der Ton einer sehr starken Posaune. Das ganze Volk aber, das im Lager war, erschrak. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und es trat unten an den Berg. Jetzt haben wir die Situation bildlich vor uns. Und Gott sorgt für die Begleitumstände. Warum macht er das? Um dem Volk den Ernst und die Dramatik dieses Geschehens erfahrbar zu machen. Optisch und auch akustisch. Das kann man mit Augen sehen. Vers 18, der Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf dem Berg herabfuhr im Feuer. Und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen. Und der ganze Berg bebte sehr. Und der Posaune Ton ward immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm laut. Verstehen Sie, das ist nicht so beiläufig irgendeine innere Gotteserfahrung. Gott macht deutlich, Leute, es ist ernst, es ist dramatisch. Es ist erschreckend, wenn ich komme. Und Feuer symbolisiert immer wieder Gottes Gericht gegenüber aller menschlichen Sünde. Das kannte Mose schon, er ist ja Gott zum ersten Mal in diesem brennenden Busch begegnet. Und im Neuen Testament wird Hebräer 12, Vers 29 dann sagen, lasst uns Gott dienen mit Scheu und Furcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist unser Gott und hier können wir es sehen, ihr Lieben. Und dann passiert etwas Ungewöhnliches. Habe ich noch nie entdeckt in diesem Text. Etwas Ungewöhnliches, womit auch Mose offensichtlich nicht gerechnet hatte. Wie eine kleine Programmänderung. Denn Gott ruft Mose plötzlich zu einer Sonderbesprechung nochmal zu sich herauf. Das ist Vers 20. Als nun der Herr herniedergekommen war auf dem Berg Sinai, oben auf seinem Gipfel, berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Warum? Gott macht das, um dem Mose nochmal einzuschärfen, dass er die Leute deutlich genug warnen muss. Vers 21 kommt dann. Da sprach der Herr zu ihm, steig hinab und beschwöre das Volk, dass sie nicht durchbrechen zum Herrn, ihn zu sehen. Und nicht viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die sonst zum Herrn nahen dürfen, sollen sich heiligen, dass der Herr sie nicht zerschmettere. Das waren noch nicht die späteren Priester, das werden hier Älteste oder Familienoberhäupter gewesen sein, die für gewisse Dienste besondere Verantwortung trugen. Und Mose wird sagen, aber ich habe sie doch präpariert. Aber offensichtlich nicht gründlich genug. Hier sehen wir, und damit rechnen wir nicht, dass Mose, sogar Mose, das Gefährdungspotenzial irgendwie unterschätzt hat. Sonst müsste Gott ihn nicht extra nochmal nach oben rufen. Und wir sehen es an einem anderen Detail ganz deutlich. Als Gott den Mose nochmal darauf stößt, jetzt warnen Sie nochmal, mach es nochmal deutlich. Da will Mose Gott gewissermaßen beruhigen, so nach dem Motto, es kann nichts passieren, wir haben ja alles gesagt. Mose zitiert nochmal Gottes früheren Auftrag, den Mose an das Volk weitergegeben hatte. Vers 23, Mose aber sprach zum Herrn, das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, nach dem Motto, wir haben alles geklärt. Denn du hast uns ja verwarnt und gesagt, zieh eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Heilige ihn. Aber das Zitat ist nicht präzise. Mose sagt, du, ich habe doch gesagt, was du uns gesagt hast, grenze den Berg ab und heilige ihn. Aber was hatte Gott wirklich gesagt? Gehen wir nochmal zurück zu Vers 10. Gott hatte gesagt, geh hin zum Volk und heilige sie heute. Dann grenze auch den Berg ab. Aber wir sehen den Unterschied. Mose zitiert nur nochmal so, als hätte Gott gesagt, heilige den Berg. Aber Gott hatte in Wirklichkeit gesagt, heilige das Volk, heilige sie. Nicht der Berg ist das Problem, nicht der Berg ist gefährdet, sondern die Menschen. Und darum beharrt Gott darauf, Vers 24, den Mose nochmal runterzuschicken. Vers 24, und der Herr sprach zu ihm danach, geh hin und steig hinab und komm erst danach wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, dass sie hinaufsteigen zu dem Herrn, damit er sie nicht zerschmettere. Und Mose stieg hinunter zum Volk und sagte es ihm. Und da kann man wirklich erschrecken als Verkündiger, denn das zeigt uns, wie gefährdet auch bibeltreue Verkündiger sind und alle die Verantwortung für andere tragen, auch als Familienväter, dass wir die Gefahr unterschätzen, dass wir nicht ernst genug und nicht beschwörend genug davon sprechen, dass der Gott des Gipfels gefährlich nahe ist. Das kann einem nochmal einen ganz schönen Schrecken versetzen, wenn man sieht sogar Mose. Und Gott zitiert ihn extra nochmal rauf und sagt, jetzt sag's ihnen nochmal genau, sag's ihnen nochmal richtig. Und darum nehme ich meine Zuflucht zu dem, was der Herr Jesus selber gesagt hat. Und will Ihnen das nochmal wirklich ans Herz legen. Niemand kann es ja deutlicher sagen als Jesus in Matthäus 10, Vers 28, wo er sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die nur den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und ich sage das hier nochmal, weil es meine Pflicht ist. Und ich sage es mit den Worten unseres Herrn. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Das ist die eigentliche Gefahr. Wir haben keinen Donner, wir haben kein Feuer, aber wir haben das Wort Gottes. Und was hat Jeremia von dem Wort Gottes gesagt? Jeremia 23, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Das ist unser Feuer, das ist unser Donner, dieses Wort Gottes. Und nachdem Mose seine Aufgabe endlich erfüllt hat, am Ende von Kapitel 29 hören sie dann plötzlich alle die Stimme Gottes. Und Gott redete alle diese Worte und dann geht es los. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben, neben mir. Und dann kommen alle 10 Gebote. Und da werden wir kommenden Sonntag fortsetzen. Das ist der Zusammenhang, verstehen wir. Gott gibt nicht aus einem theoretischen Nachsinnen irgendwann mal 10 Gebote raus und hängt sie ans schwarze Brett. Sondern der Gott vom Gipfel bereitet uns vor. Er sagt, wie er ist. Und dass er uns durch seine Gebote ihm ähnlicher machen wird. Aber auch wie gefährlich es ist, ihm nahe zu kommen. Und ich kann Sie jetzt nicht in diesen Sonntag entlassen, ohne Ihnen auszurichten, dass der Gott, dessen Nähe lebensgefährlich ist, dass der Gott sie dennoch in seine Nähe rufen will. Wie kann das sein? Der Apostel Paulus hat es in einem einzigen Satz klar gemacht. Und halten Sie sich an diesem Satz fest. Epheser 2, Vers 13, da sagt er, jetzt aber seid ihr, nämlich ihr Christen, ihr, die ihr zu Jesus gehört, ihr, die ihr euch an ihn klammert, jetzt seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden. Ihr, die ihr einst ferne wart, seid nahe geworden durch das Blut Christi, denn er ist unser Friede. Epheser 2, Vers 13. Nahe geworden. Und wissen Sie, das ist die einzige Chance, die wir haben, dass Jesus mit seinem Blut gewissermaßen dazwischen kommt. Das heißt, mit seinem Sühnetod am Kreuz von Golgatha. Da hat er sein Blut für uns vergossen. Da hat er sein Leben für uns, für dich und für mich hingeopfert. Da hat er die Strafe auf sich gezogen, die mich und die dich für ewig zurecht in die Hölle geworfen hätte. Ohne Jesus hätten wir diese Nähe nie, nie überlebt. Aber der Vater hat uns seinen Sohn gegeben und der Sohn hat uns sein Leben gegeben. Und am Ende hat er den Tod besiegt. Durch seine Auferstehung. Und wenn du dich zu dem flüchtest, dann bist du, wie Paulus hier sagt, nahe geworden durch das Blut Christi. Wenn du zu Jesus kommst und ihm sagst, ich danke dir, dass du es auch für mich getan hast, dass du dein Blut auch für mich vergossen hast, dass ich den heiligen Gott nicht mehr zu fürchten brauche, sondern dass du alles gut gemacht hast durch dein kostbares Blut, das du vergossen hast, um meine Strafe zu tragen. Und von da an bedeutet Gottes Nähe für dich nicht mehr Gefahr, sondern Schutz und ewiges Zuhause. Und es könnte nichts besser passen, als dass Paulus wenige Verse nach dieser Aussage, Epheser 2,13, ihr seid nah geworden durch das Blut Christi, dass er den Christen was zusagt: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern ihr, die ihr zu Jesus gehört, seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das heißt, ihr könnt jetzt mit Gott unter einem Dach leben, ohne dass es gefährlich ist für euch. Ihr dürft seine Macht und Heiligkeit als Geborgenheit erfahren, weil Jesus euch nahegebracht hat. Erlauben Sie mir, mit einer Geschichte aus China zu schließen, die ich so liebe, weil sie mit einem ungewöhnlichen Bild zeigt, wie Jesus uns in das Vaterhaus reingeholt hat. Ein Fürst, ein Mandarin, hatte zum Fest eingeladen. Der Tag war gekommen und von überall her kamen Sänften, Wagen und Kutschen. Bald war das ganze Haus voll Glanz und Erwartung, während es an diesem Tag draußen in Strömen regnete. Da kam noch eine Kutsche und ihr entstieg unter den Regenschirmen der Diener ein alter, weißhaariger Fürst. Vorsichtig tastete er sich die Stufen der Kutsche hinab, aber plötzlich blieb er mit einem Schuh hängen und noch bevor man ihn stützen konnte, fiel er aus der Kutsche kopfüber in eine große Pfütze. Lähmendes Entsetzen bei der dabeistehenden Dienerschaft. Aber schon kurz darauf fängt es in den hinteren Reihen an zu kichern und zu prusten. Zu komisch sieht dieser nasse Tropf aus. Stumm sieht der Gefallene an seinem schlammigen Bart und dem durchnässten Gewand herunter. Langsam dreht er sich um und steigt wieder in seine Kutsche. Aber der Mandarin hat alles vom Fenster aus beobachtet. Und als er das Lachen hört und als er sieht, wie sein Gast wieder einsteigt, eilt er hinunter und hält die Kutsche am Tor an. Und er bittet diesen alten Mann, er bittet ihn, nicht fortzufahren, sondern zum Fest zu kommen. Aber er kann diesen traurigen, beleidigten Gast nicht umstimmen. Zu deutlich hatte der gehört, wie man sich über ihn lustig machte. Als alles Reden und alles Bitten nichts hilft, geschieht das Unfassbare. Der Mandarin geht zurück zu der Pfütze und legt sich selbst hinein. Und als er dann seinen Gast noch einmal einlädt, inzwischen genauso schmutzig wie der, umarmt der Alte ihn mit Tränen. Und der Mandarin nimmt ihn mit hinein zum großen Fest. Wir sind stolz. Wir sind stolz und schmutzig und trotzig und erbärmlich wie der alte Fürst. Aber Jesus hat sich in unseren Schmutz gelegt, um uns doch noch ins Vaterhaus zu bringen. Lieber Herr Jesus Christus, dafür danken wir, dass du das Unfassbare getan hast. Dass du dich in unseren Schmutz gelegt hast, dass du unsere Sünde auf dich geladen hast. Alle unseren Dreck und Schund, unsere Vergeblichkeit. Herr, du hast dich dem ganz ausgesetzt und hast es getragen und mit ans Kreuz genommen. Hast die Strafe auf dich gezogen, die wir von einem heiligen, gerechten Gott verdient hätten. Hast unsere Schuld gesühnt. Und bist jetzt der Rettungsanker, der Rettungspunkt, zu dem wir uns flüchten dürfen und wissen, du nimmst uns in den Arm und du nimmst uns mit ins Vaterhaus. Herr, hab tausend Dank dafür, dass du dafür gesorgt hast, dass die Nähe unseres Schöpfers nicht mehr gefährlich ist für uns. Herr, und lass es doch geschehen, dass wir dir immer ähnlicher werden. Allmächtiger Gott und Vater, mache uns heilig. Ändere unser Leben. Gib, dass auch unserer Lebenspraxis immer mehr ein Hinweis wird auf dich, der du uns alles geschenkt hast und den wir lieben und den wir ehren und anbeten von ganzem Herzen. Und lass es dazu dienen, dass noch viele andere dich finden und auch Hausgenossen werden in deinem Reich für immer und ewig. Dir sei aller Dank, du lieber, guter Herr. Amen.